Ja, unser Thema heute ist ein großer Gewinn. Und ich möchte heute nicht über die Lotterie reden, also über Geld, sondern ich möchte über etwas sprechen, was bleibt, was nicht vergänglich ist. Und wenn ich so die letzten Tage über dieses Thema nachgedacht habe, sind mir immer wieder alte Menschen vor Augen gekommen, hauptsächlich alte Brüder, wenn sie gepredigt haben oder vor dem sie gepredigt haben. Wenn sie dann kamen, und das war so eine Versammlung im vierten Stock, und da haben sie es fast nicht geschafft, um in den vierten Stock zu kommen, weil es schon uralte Männer waren teilweise. Ganz langsam, Schritt für Schritt, sind sie die Treppen hoch. Und dann sind sie nach vorne und dann saßen sie da, geschnauft, wie man halt als alter Mensch mit über 80 schnauft. Also das mit dem Sport hätten sie vielleicht nicht mehr so hingekriegt. Aber in dem Augenblick, wo sie anfingen, von dem zu reden, was ihnen wichtig war, waren sie voller Freude, die man gesehen hat, und voller Frieden, und sie waren voller Kraft. Und mehr wie einmal habe ich es erlebt, dass Menschen zum lebendigen Glauben an Gott gekommen sind. Und dann haben sie Amen gesagt, haben sich gesetzt und dann waren sie wieder uralt. Was ist das Geheimnis, das bleibt ein ganzes Leben lang, das bis ins hohe Alter hinein so eine Freude und Kraft in einem Menschen ist, der bis dahin geht und nur so weit konnte es begleiten bis zum Tod? Es ist faszinierend, wenn man bei Menschen, die ihr ganzes Leben lang Gott vertraut haben, ganzes Leben lang an Gott geglaubt haben, besucht. Und ich war, so wenn sie noch reden konnten, immer getröstet, wenn ich weggegangen bin. Wo kommt diese Kraft her, diese Freude, dieser Frieden, der ein ganzes Leben lang und darüber hinaus, so wie ich glaube, hält? Das ist ein Gewinn, der nie enttäuscht und den wir nie bereuen müssen. Das ist das, was das Evangelium von Jesus Christus sagt und verkündet wird, und um das soll es heute Mittag gehen. Thema ist der große Gewinn oder ein großer Gewinn. Und tatsächlich gibt es im Neuen Testament auch eine Stelle, wo das steht. Sonst würde ich mich ja nicht trauen oder wüsste nicht, wie ich anfangen soll. Davon lesen wir in 1. Timotheus 6, Vers 6, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Dieser Gewinn setzt sich aus einer inneren göttlichen und einer äußeren irdischen Komponente zusammen. Das ist der Bestandteil eines Ganzen. Wir müssen einfach sehen, dass wir Menschen eine innere Komponente haben und eine äußere. Beispiel, im Moment geht es uns äußerlich noch nie so gut in unserem Land, seitdem letzten Endes die Republik besteht und darüber hinaus, seit Menschengedenken, so viel Wohlstand, so viel Reichtum, kein Hunger, über 60 Jahre kein Krieg, es geht uns äußerlich wirklich gut. Und gleichzeitig haben wir innerlich eine Armut wie auch noch nie. So viel Verzweiflung, so viel Selbstmorde, so viel Frustration, so viel seelisch kranke Menschen. Und daran merken wir, dass wir Inneres und Äußeres trennen müssen. Weil das eine nicht unbedingt etwas mit dem anderen zu tun haben muss. Und so macht es die Bibel auch. Und wir haben genau eben in diesem kurzen Satz, und das fasziniert mich an der Bibel immer wieder, beides gelesen. Da steht nämlich Gottseligkeit, das ist das Innere, und Genügsamkeit, das ist das Äußere. Und über das soll es heute Mittag gehen. Gottseligkeit mit Genügsamkeit, das heißt also der innere und der äußere Mensch, und beide Teile gehören zusammen, solange wir in dieser Welt sind. Und da ich glaube, dass wir eine Zukunft über dieses Leben hinaus haben, dass wir einmal in der Herrlichkeit bei Gott sind, wo Gott uns einen neuen Leib gibt, da wird diese Trennung aufgelöst sein. Aber jetzt haben wir das. Und damit haben wir das Unzufriedensein, die quälende Armut des inneren Menschen, dieses Sehnen nach wesentlichen, wesenhaften Glücklichsein, nach bleibendem Gewinn, Macht und Genuss, Geld und Gut, Ehre und Ansehen, das haben viele von uns erreicht, vermögen uns auf die Dauer nicht voll befriedigen. Das erkennen wir nicht nur aus der Weltgeschichte, sondern das leben uns die Leute, die wir als Idole bewundern, tagtäglich vor. Die jungen Leute kennen vielleicht noch Britney Spears. Die Älteren nicht so, müsst ihr auch nicht kennen. Aber die Jungen kennen sie noch. Ganz schnell, ganz berühmt, von den Eltern gepusht. Das hat auch funktioniert, gemacht. Und mehrfache Millionärin, hübsch auszusehen, hat ihr nicht gereicht, musste an sich rumschnipseln lassen. Aber worauf ich raus will, mit Mitte 20, Anfang 30, der vollkommene seelische Zusammenbruch. Geld, Macht, Reichtum, Ansehen, Ehre reichen nicht. Trotz all dem uns zur Verfügung stehenden, was wir haben, an äußeren, wunderbaren Sachen, ist das Leben des Menschen ohne Christus zutiefst eine armselige und bedrückende, enttäuschende Angelegenheit. Ich reise auch gern, ich fahre gern in die Berge, ich genieße den Großglockner sehr, wenn ich ihn mir angucke, und andere geht aufs Meer. Aber wenn ich dann so einen Berg mit Schnee und Eis, das ist was. Mein Vater oder, sagen wir nicht, der Großvater, der ist nie aus seinem Kaff rausgekommen. Der durfte das nicht sehen. Ich durfte es sehen. Das hätte es für diesen Winter auch schön, gell? Ja. Also, was ich damit sagen will, wir haben heute ein breites Spektrum, wo wir überall hingucken können. Befriedigt uns das letzten Endes? Hat es uns zufrieden? Hat uns das Glückliche innerlich gemacht? Auf Dauer? Wir sind doch immer auf der Suche nach neuen Reizen, immer mehr, immer weiter, immer höher. Als ich einen Käfer hatte, war ich stolz, dass es auf 120 geschafft hat, bis der Motor geplatzt ist. Das ist jetzt keine Story, das ist tatsächlich wahr. Da war ich dann weniger glücklich, bis auf dann, dass ich schnellere Autos gefahren bin. Da ist mir dann auch der Motor geplatzt, so bei 180. Aber es war schön, schnell zu fahren, aber es hat letzten Endes nicht befriedigt auf Dauer. Und wenn ich wie der Milliardär aus Tschechien mit 400 und ein bisschen was auf der A2 fahren würde, würde mich das auf Dauer befriedigen? Sicherlich nicht. Also, wo kommt das Bleibende her? Es ist immer nur ein kurzer Rausch. Immer nur dafür da, dass wir dieses dröge Leben irgendwie spannend, interessant gestalten. Immer den Gedanken im Nacken, keine Zeit verlieren zu können. Und ich sag's mal ein bisschen bitter, wenn wir ehrlich sind, sind wir doch alle geboren, um zu sterben. Und das ist unser Elend. Wir werden geboren und dann haben wir vielleicht 60, 70, 80 Jahre. Und wenn wir da mit Jesus nicht kennenlernen, dann war's das. Dann sind wir gestorben und was bleibt? Da können wir uns die Pyramide bauen in Ägypten, damit sie an uns denken. Aber wer kennt den Cherops nur wirklich? Die paar Steine, die da übereinander ist. Oder andere, das hat doch letzten Endes nichts Bleibendes, von dem ich was habe. Also, die frohe Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus ist etwas, was Bleibendes ist, wo wir nie enttäuscht werden und wo wir tatsächlich etwas haben, was uns innerlich befriedigt und äußerlich genügen kann. Und doch ist es so, dass es viele gibt, die schon jahrelang im Glauben an Jesus leben und nicht die Gottseligkeit und damit die Freude und den Frieden, den Gott uns verheißen hat, besitzen, haben, leben, sondern gleich in ihrem Leben und ihrer Gefühlswelt der Welt sind. Da sieht man gar keinen Unterschied. Sind nicht alle wie die alten Brüder, die aufstehen und das Gesicht klart auf, voller Kraft und Stärke und sie voller Freude von Jesus erzählen. Ich bin dankbar. War ja noch ein kleiner Kerl, saß dabei, hab das nicht verstanden, was die da gesagt haben. Das war mir zu komplex. Aber eins habe ich verstanden. So eine Kraft will ich auch. Das will ich auch, was die haben. Diese Freude, diese Zuversicht, dieses begeistert sein von Gott, das will ich auch. Und das hat Gott uns verheißen. Aber warum ist es nicht so? Das bin ja im Moment so am Ermahnen. Ich möchte aber, dass wir doch alle glücklich werden, dass wir alle Frieden, dass wir alle Freude haben, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir die Verheißung erlangen, die wir in der Bibel doch sehen. Nicht, dass wir etwas wissen und dann nicht erleben und erfahren. Ich weiß nicht, wie ihr zum Glauben gekommen seid. Also, wie ich zum Glauben kam, habe ich 2 Zentimeter über dem Boden geschwebt, ein Jahr lang, das war super. So gut habe ich mich vorher nie gefühlt. Und es ist mir alles gelungen. Der Herr hat mir eine Gebetsverheißung nach der anderen geschenkt. Und es war eine tolle Zeit. Aber dann kamen die Schwierigkeiten. Und mir war doch wichtig, dem Herrn nachzufolgen, koste was es wolle. Da gab es damals ein Lied, Not Compromise. Da hat mich das Cover so super begeistert. Da war so ein, was auch immer, so ein fetter Pascha, der wurde da in der Sänfte rumgetragen auf dem Cover. Und alle haben sich vor ihm niedergekniet und niedergeworfen und einer stand aufrecht da. Dieser eine, der aufrecht steht, den wollte ich immer sein. Erst habe ich gesagt, auf Dauer hilft nur Power. Und dann habe ich festgestellt, die Kraft reicht nicht, meine eigene. Wo kommt die Kraft nur her? Wo kommt die Kraft nur her? Und die Bibel gibt eine Antwort darauf. Was ist Gottseligkeit? Manchmal wird es auch mit Ehrfurcht übersetzt, dieses Wort. Aber wir bleiben mal bei Gottseligkeit. Seligkeit, Wikipedia und andere können wir als sehr glücklich oder auch wunschloses Glück definieren oder auch für uns festhalten. Sehr glücklich sein, immer sehr glücklich sein, wunschlos glücklich sein. Bist du wunschlos glücklich? Wenn du wunschlos glücklich bist, dann ist dir Jesus wirklich alles. Dann ist er dir wirklich alles. Dann würde ich sagen, du bist auf einem geistlichen Level, den der Herr uns versprochen hat, wo er allein genug ist. Wir singen hier ein Lied, Jesus, du allein bist genug. Und ich frage mich immer für mich selbst, das muss ich jeder selbst fragen, lüge ich mir da in die eigene Tasche oder ist es echt so? Ist er mir wirklich alleine genug? Ich mache jetzt keine Umfrage, es wäre unfair. Also, den Text, den wir gelesen haben, die Gottseligkeit bedeutet, sehr glücklich ist der oder wunschlos glücklich ist der, der das hat, mit Genügsamkeit, der hat dann einen großen Gewinn. Und ich lese jetzt einen Text, der uns diese Gottseligkeit erklärt. 1. Timotheus 3,16, wir sind gerade im Bibelkreis im Timotheusbrief. Ich will nicht alles vorwegnehmen, aber der ist wirklich spannend. Da steht 1. Timotheus 3,16, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Jetzt habe ich das so schnell gelesen, wie wir das oft alle lesen. Ich möchte es noch mal langsam machen. Geoffenbart worden im Fleisch. Das ist das Beispiel, das ist die Quelle der Gottseligkeit, also des großen, wunschlosen Glücklichseins. Und das ist auch der Maßstab. Gottseligkeit ist also in erster Linie eine Person, oder es geht bei der Gottseligkeit in erster Linie um eine Person und nicht um eine Sache, später allerdings auch um Dinge. Gottseligkeit ist das Ergebnis der Erkenntnis über die Menschwerdung, den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Was Gott mit höchster Freude erfüllt, ist sein göttliches Wissen und sein Wesen, das er in Jesus Christus hat sichtbar werden lassen. Und dieses Wesen und die Freude will er auch in den Glaubenden, also in dich und mich, der du den Herrn Jesus lieb hast, durch seinen Geist zur Darstellung bringen. Gott will also dir sein göttliches Wesen schenken in Jesus Christus. Fühlst du dich gerade göttlich oder eher fertig? Wenn du Kind Gottes bist, wenn du seinen Geist hast, sagt die Schrift, bist du göttlich. Denn der Geist Gottes ist Gott. Ist dir das bewusst? Also es geht hier auch um das Wissen, um das bewusste Annehmen, das Verstehen, was du eigentlich bist. Nämlich geliebtes, geheiligtes Kind Gottes, das das Wesen des Vaters und des Sohnes in sich selbst trägt. Wenn ich das wirklich für mich annehme, habe ich nie wieder einen Minderwertigkeitskomplex. Ich sage es hier gerne, nicht erschrecken unsere Gäste. Man kann zu mir sagen, bist ein Arsch. Aber eins weiß ich, ich bin ein geliebter Arsch. Jesus hat mich lieb. Ich bin in ihm geliebt. Und sein Wesen verändert mich immer mehr in das Bild des Vaters hinein. Ich muss mich nicht anstrengen, gut zu werden. In Gottes Augen bin ich um Jesu Willen gut. Ich bin gerettet, ich bin geheiligt, ich bin voll erbberechtigt. Und wenn ich durch die Stadt gehe und mich wieder mal der Neid auf die Banken packt, die da so riesen Glaspaläste hinpacken, und ich hätte auch gern eben 52. Stockwerk, so eine kleine Wohnung mit 52 Quadratmetern, um in die Stadt zu gucken. Alles Humbug. Gehört mir ja eh schon. Brauche ich nicht danach zu streben. Also, dieses Wesen Gottes, der Geist Gottes, der will mir Freude, der will mir Frieden, der will mir Zufriedenheit schenken. Apostelgeschichte 5, 32 steht, und wir sind Zeugen von diesen Dingen, dass der Heilige Geist den Gott gegeben, dass der Heilige Geist den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wenn du dem Herrn Jesus gehorchst, wird der Geist Gottes in dir Raum gewinnen. Gehorsam oder auch Glaubensgehorsam ist der Schlüssel zu allem Frieden, Zufriedenheit und Freude, die Gott in Jesus Christus hat und uns schenken möchte. Und damit bin ich bei dem ersten Geheimnis. Glaubensgehorsam führt zu Frieden, Zufriedenheit und Freude. Wir alle Voraussetzungen sind in uns hineingelegt. Also, wenn wir keinen Frieden, keine Zufriedenheit und keine Freude haben, lass uns dann doch mal überprüfen, wo stehe ich mit meinem Glaubensleben? Gibt es da irgendetwas, was ich tue, was Gott nicht gefällt? Oder was ich vielleicht bereinigen müsste? hat vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, dem der Geist Gottes gezeigt hat, das und das und das und das musst du noch in Ordnung bringen, der berichtet von einer so großen Freude, zu erleben, wie das ist, diese Sachen zu bereinigen. Nur machen muss man es. Wenn man es weiß und macht es nicht, dem nützt es überhaupt nichts. Da kann ich drüber theoretisieren und philosophieren und vielleicht und ob und wenn und wie und was. Es wird mir keine Freude geben. Der Paulus schreibt in Philipper, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ach Paulus, was hast du denn da geschrieben? Wenn ich mir das Leben des Herrn, des Paulus angucke, des Herrn Apostel hätte ich fast gesagt, dann weiß ich nicht, ob das sehr begehrenswert war. Wie oft ist der verprügelt worden, saß im Gefängnis, wurde angespuckt und er spricht hier von Frieden, also sein äußeres Leben war bestimmt nicht friedvoll. Von was der hier spricht, ist sein inneres Leben. Denk an Paulus und Barnabas, im Stock sitzend, in irgendeinem Kerker. Was machen die zwei? Die fangen an, Gott zu loben. Und nicht mal mit zusammengebissenen Zähnen, weiß ich nicht. Aber es macht die Fesseln frei, bei den beiden auch äußerlich, innerlich ganz bestimmt. Nur tun muss ich's. Nicht darüber philosophieren. Es gibt so manche Gotteskinder, die etwas von der wahren Gottseligkeit, der Seligkeit Gottes wissen. Sie können den ganzen Heilsplan Gottes auswendig. Sie wissen eine ganze Menge vom Heiligen Geist. Sie wissen ganz genau, was richtig ist. Und dennoch sind sie nicht zufrieden, haben keinen großen Gewinn aus dem Wissen, dass es unserem Gott unaussprechliche Freude macht, uns seinen Geist, sein Wesen, seine Herrlichkeit zu schenken. Und wir Jesus einmal gleich sein werden. Ich sage es ja hier immer wieder, ich freue mich, wenn ich mal durch die Wand laufe und mir dabei nicht einen Fuß anstoße oder das Knie. Jesus gleich sein werden. Aber warum fehlt denn das? Man kann davon begeistert reden, man kann das alles wissen, man kann das sogar erlebt haben, aber man bescheidet sich nicht und ist nicht genügsam in den Dingen des äußeren Lebens und der Seele. Man lebt in fortwährender Furcht, nicht immer und unbedingt in jeder Beziehung der Erste, der Tollste, der Schönste zu sein. Solche sind trotz ihres religiösen Raus, in dem sie sich und andere hineinsteigern können, im tiefsten Grund ihres Wesens unglückliche und unzufriedene Menschen. Ganz oft verfallen diese Menschen der Dämonie des Mammons und dem Machtanspruch anderen gegenüber. Sie müssen unbedingt das erste und das letzte Wort haben. Nach außen hin sind sie total demütig, aber es ist eine Scheindemut. Dahinter verbirgt sich die brennende Begierde nach den Dingen dieser Welt. Sie wollen unbedingt reich, berühmt, mächtig, bedeutend sein. Und damit geschieht mit ihnen das, wovor der Paulus den Timotheus warnt, den 1. Timotheus 6, 9. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchen und Fallstricke und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen ins Verderben und den Untergang versenken. Das Ergebnis eines solchen Lebens ist Schwachheit, Krankheit und nach 1. Korinther 11, 30 vielleicht auch der frühe Tod. Sie werden nach Korinther 11, 31 gerichtet, weil sie sich selbst nicht richten wollen. Wir sagen heute Selbstreflexion. Wenn ich etwas tue, wie intensiv reflektiere ich doch selbst meine Motivation. Ich bin vielleicht nicht der gutgläubigste Mensch auf dieser Erde, aber es gibt einem, den misstraue ich zutiefst. Und das bin ich selbst. Ich misstraue zutiefst meiner Motivation. Und deswegen ist es immer wieder mein Gebet und immer wieder meine Überprüfung. Warum mache ich etwas? Warum bete ich etwas? Was bewegt mich? Was treibt mich? Und ich bin erstaunt über so viele Menschen in christlichen Kreisen, die sagen, ich habe mich mal für Jesus entschieden und das war's dann auch. Das war's nicht, das ist nur der Anfang. Wollen wir nicht ein wirklich glückliches Leben, ein zufriedenes Leben, ein friedvolles inneres Leben führen, so wie es Gott uns verheißen hat? Warum erlangen wir es nicht? Warum strecken wir uns nicht danach aus? Und wenn wir uns danach ausstrecken, warum ist das so oft ein Haschen nach dem Wind? Um es kurz zu machen, weil ich eigentlich im Grunde meines Lebens mache, was ich will. Weil mich letzten Endes nicht interessiert, was Gott für mich will. Ihre natürlichen und geistlichen Gaben werden ihnen zum Verderben. Sie verstehen viel von der Gottseligkeit, von den Wegen Gottes, aber sie wollen von der Genügsamkeit nichts wissen. Das krasseste Beispiel, das ich mal erlebt habe, war, wie eine Frau zu mir kam und hat gesagt, ich bin eifersüchtig auf deine Geistesgaben. Ich bin dankbar, dass sie ehrlich war. Aber ist doch schlimm. Die Bibel sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Wird mir nie einfallen, auf Paulus eifersüchtig zu sein, bei der hohen Erkenntnis, die er hat, dann würde ich ja den Knast auch erben. Und im Prinzip meines Lebens bin ich dankbar, wenn ich daheim im weichen Bett schlafe und nicht im Bock, in diesen Bock da, Füße und Hände eingebunden liege. Wir wollen immer nur das eine, aber das andere nicht. Solche Menschen sind nicht durch die göttlichen Dinge vollauf befriedigt, sondern sind in irdischen Beziehungen maßlos und unersetzlich. Ich sage gern, die sind vom Stamme Nimm oder reden den ganzen Tag willig, willig. Also sie sind nicht willig, sondern willig. Was willst du? Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn dieses Unsättliche führt immer tiefer in die Unzufriedenheit und letzten Endes ins tiefe innere Unglück. Ich könnte jetzt eine ganze Menge Beispiele aufführen. Ich lasse es mal sein, sonst wäre ich nicht fertig. Wir wollen ja hier auch singen, Gott loben, anbeten. Aber wenn der Herr uns nicht bewahrt durch seine Gnade, dann sind wir alle in Gefahr. Alle miteinander. Und das Ergebnis ist Unglück. Nochmal zusammenfassend, ich kann von Gott alles wissen. Ich kann Gottes Heilsplan verstehen. Ich kann erleben, wie der Geist Gottes in mir wirkt. Ich kann Geistesgaben haben, natürliche Gaben haben, in Hülle und Fülle, wie die Korinther. Reiche Gemeinde, aber auf der anderen Seite in weltlichen Dingen unzufrieden sein über meine Stellung, über mein Ansehen, über mein Haben und Willig, sodass mir das eine überhaupt nichts nützt. Wir merken also Gottseligkeit auf der einen Seite, in Genügsamkeit auf der anderen Seite. Beides gehört zusammen. Jetzt komme ich auf die anderen. Wer meint, ich bin ja ganz anders, ich habe hier ja keinen Ehrgeiz, deswegen bin ich besser. Jetzt mache ich es andersrum. Es gibt wirklich Menschen, die genügsam und zufrieden erscheinen. Sie können sich herzlich freuen über jeden Sonnenstrahl an einem dunklen Tag. Haben wir ja ein paar hinter uns. Ich habe mich auch gefreut, wie die Sonne endlich mal zu sehen war. Über jede Blume am Wegesrand, jedes Vogellied. Sie bescheiden sich gerne, drängen sich niemandem vor oder auf. Es ist ihnen nicht wichtig, was für eine Rolle sie spielen. Also die Ärzte wollen schon gerade gar nicht spielen. Sie scheinen selig gesehen, glückliche und gelöste und ach so fromme Menschen zu sein. Aber von der Seligkeit Gottes wollen sie nichts wissen. Die überstrahlende Gnade lehnen sie ab. Die Kraft des Heiligen Geistes halten sie für Überspanntheit und Schwärmerei. Die frohe Botschaft reicht gerade so, dass sie gerettet sind und mehr brauchen sie nicht. Dass Gott ein verzehrendes, ein heiliges Feuer ist und dass der Geist Gottes in uns brennt, das interessiert sie nicht. Och, ich bin ja so bescheiden, demütig, brauche ich nicht. Ihr Selbstbetrug ist nicht geringer als die Sünde derer, die sich nach der ganzen Gottesfülle ausstrecken, aber in irdischen und seelischen Belangen nicht bescheiden und zufrieden sind. Solche Menschen, die so ach genügsam sind, lehnen das Höchste und das Beste im Menschenleben ab, ersticken das Reden des Heiligen Geistes, der ihnen ein tiefes, göttliches Verlangen nach Erfüllung und Vollendung mitteilen möchte. Die Genügsamkeit allein bedeutet noch lange kein Heil, Rettung, Segen, Sieg und Herrlichkeit. Ich versuche doch ein Beispiel zu machen, ein schwaches. Ich, Mann, meine Frau. Reicht es mir tatsächlich, dass ich eine Frau habe, irgendeine? Bin ich voll genügsam? Ach ja, gibt immer Mittagessen und Abendessen. Und ansonsten streitet man sich nicht, man geht sich so ein bisschen an, reicht euch das? Ich guck mal. Guck mal die Jüngeren hier an. Reicht euch das in eurer Beziehung? Komischerweise in Gottes Beziehung oft. Merken wir was? Wir wollen doch den anderen kennenlernen. Wir wollen doch mit ihm zusammen unterwegs sein. Wir wollen mit ihm was erleben. Wir wollen ihn doch verstehen. Deswegen kann Genügsamkeit durchaus die falsche Genügsamkeit sein. Gibt also diese zwei Seiten. Die wunderbare Botschaft von Jesus Christus, vom Heilsplan Gottes, das Wissen, dass Gott uns sein Wesen schenkt durch seinen Geist. Und auf der anderen Seite die Genügsamkeit, dass ich mit den äußeren Dingen genügsam bin. Wenn wir essen und trinken, Kleidung und Dach über dem Kopf haben, soll es uns reichen. So sagt die Schrift. Das führt zu Friede, Freude, Dankbarkeit. Und auf der anderen Seite, wenn wir das alles haben, aber keinen Hunger nach Gott, ihn kennenzulernen, Gottes Wort, Gottes Handeln zu erkennen und zu verstehen, kriegen wir auch keine Freude. Beides zusammen ist ein wunderbarer, großer Gewinn für ein wirklich glückliches inneres Leben. Und so war das bei den alten Brüdern. Da war nicht einer dabei, der große Reichtümer hat. Es waren ein paar dabei, die hochintelligent waren. Die haben nie gesagt, dass sie Doktor oder was auch immer sind, aber die waren auch da dabei. Aber die haben eine innere Kraft gehabt und eine innere Freude gehabt und eine innere Zufriedenheit. Wisst ihr, es fasziniert mich, wenn Menschen am Ende ihres Lebens, und das nicht immer leicht war, sagen können, und der Herr hat es gut gemacht. Und ich freue mich, dass es jetzt bald Zeit ist, nach Hause zu gehen, zum Vater. Die haben ein Zuhause, die wissen, wo sie hingehören. Die haben eine Gegenwart. Sie leben in der Gegenwart des Heiligen, mit dem Heiligen Geist, in der Gegenwart Gottes. Und sie haben eine Zukunft und das ist beim Vater. Sie glauben und für sie ist das absolut wahr, dass Jesus hingegangen ist, eine Wohnung zu machen. Ob diese Wohnung goldene Wasserhähne hat, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Vielleicht brauche ich auch keinen Wasserhahn mehr. Je nachdem, wie mein Körper dann gestaltet ist, hat man keinen Durst und keinen Hunger mehr. Aber zu wissen, ich habe ein Zuhause, Mensch, was gibt es Schöner? Ein Zuhause voller Harmonie. Das ist die frohe Botschaft des Evangeliums, dass der lebendige Gott ein Haus hat, wo viele, viele Wohnungen sind. Und dieses Haus will er mit dir und mir teilen. Evangelium. Frohe Botschaft. Glückselig ist ein Leben erfüllt von Gott und geprägt von dankbarer Ehrfurcht gegenüber Gott. Ein gottseliges Leben bedeutet, dass wir Gott in allen Bereichen und Fragen unseres Lebens hineinbringen lassen und darin von ihm abhängig und auf ihn ausgerichtet leben. Und dann ist die Verheißung Friede, Freude, tiefes Glücklichsein. Mein Problem ist dabei, ich kann es zwar bezeugen, aber mehr nicht. Wer es nicht ausprobiert, wird immer davor stehen und darüber philosophieren, ist es jetzt so oder ist es nicht so. Ich wünsche uns allen, dass wir uns ausstrecken nach dem, was Gott uns wirklich schenken will, nicht nur im nächsten Leben, sondern auch in diesem Leben. Jakobus 1, 12 steht: Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Und damit will ich aufhören für heute Abend.